Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke noch für das rege Interesse und für das Aushalten. Wir haben jetzt eine ganz, ganz spannende Session vor uns, und zwar geht es jetzt um Service Delivery und Automation. Das heißt, im Speziellen schauen wir uns jetzt an, Sie haben heute schon sehr, sehr viel über die Produkte, über die einzelnen Produkte gehört. Jetzt schauen wir uns an, wie kann das funktionieren in einer Automatisierung? Wie kann ich jetzt einen echten Mehrwert aus den einzelnen Produkten rausholen, indem hier jetzt die ganzen Informationen zentral zusammenfasse und möglichst automatisiert und nachvollziehbar in meiner Infrastruktur damit arbeiten kann. Mein Name ist Udo Ubancic von der Microsoft. Ich bin zuständig für die Core-Infrastruktur und für die gesamten Windows-Client. An meiner Seite der Christian Moser.
Guten Tag, mein Name ist Christian Moser, bin von der Firma Ataka, dort verantwortlich für den Bereich Consulting und Vertrieb. Ich habe heute die Aufgabe, dass ich Ihnen ein großes Kino liefern muss, aus Vertriebsseite. Ja. Ein Kollege, der die Technik macht, ist leider ins Krankenhaus eingeliefert worden, jetzt muss ich als Vertriebler aushelfen. Ich werde Ihnen einfach zeigen, wie einfach es ist, auch als Vertriebler das System Center zu bedienen, ja. Und hoffe, dass wir ein paar interessante Live-Demos auch mit haben.
Und garantiert einen extra Applaus bekommen dann
Ja,
dafür
danke.
nachher. Okay, starten wir sofort los. Vielleicht ganz ein wichtiges Thema, Sie haben das heute schon gesehen. Im Endeffekt geht es darum, ich werde es einmal ganz kurz nochmal für Sie zusammenfassen. Was ganz wichtig ist, wir schauen uns jetzt an, wie man als IT-Abteilung, als Data Center Admin oder generisch als IT-Verantwortlicher ein Self-Service-Portal zur Verfügung stellen kann, wo wir sämtliche IT-Services zentral dem User einfach zur Verfügung stellen können und dahinter es dann ein Service-Modell gibt, das dann genau diese Requests des Users in möglichst gut automatisierbare Prozessschritte dann weiterleitet. Das heißt, als Beispiel könnte man sagen, wir haben eine SharePoint-Farm mit zwei Frontend-Servern, Index-Server dahinter und vielleicht dahinter noch Datenbank-Server. Stellen Sie sich vor, das sind vielleicht auch irgendwelche Cluster, Always On, SQL 2012 und zusätzlich haben Sie davor noch einen Load Balancer. Genau das ist für zum Beispiel Ihre Entwicklungsabteilung am Ende des Tages ein Service, das heißt Testumgebung SharePoint. Das wird einfach angewählt, wird dann von entsprechenden Leuten freigegeben und dieses Service-Modell, das Sie hier sehen, geht dann in eine generische Service Delivery und Automation Engine. Zu den Produkten komme ich auch gleich und damit dann ein Deployment, eine Konfiguration in der gewünschten Umgebung. Und das ist ganz wichtig, man kann es glaube ich nicht oft genug sagen. Das System Center hat immer die Aufgabe, sämtliche oder den Anspruch haben wir an das System Center, dass Sie sämtliche Welten verwalten können mit dem System Center. Das heißt nicht nur die basisvirtualisierte Umgebung, sondern auch eine Public Cloud Umgebung wie zum Beispiel Windows Azure, über die wir noch kurz nachher sprechen werden, oder auch die klassische physische Welt, weil es aus unserer Sicht immer eine Koexistenz geben wird. Danach natürlich, wir haben gerade vorher über den Operations Manager einiges gehört, soll das Ganze automatisch in Betrieb gehen, automatisch gemonitort werden. Und die Produkte, die wir uns in der Session jetzt besonders anschauen, ist das Service Manager in Kombination mit dem Orchestrator. Das heißt im Endeffekt, das sind die Produkte, wo dann wirklich die Informationen zusammenlaufen, wo Sie dann auch den strategischen Mehrwert der einzelnen Produkte liefern können. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Versuchen wir jetzt, das auch ein bisschen einzuholen. Wir starten direkt mit dem Orchestrator. Sie haben auch heute schon einiges über den Orchestrator gehört. Ich möchte es nur ganz kurz einmal zusammenfassen. Der Orchestrator hat die Aufgabe, Hardware- und plattformunabhängig Prozessautomatisierung zu treiben. Das bedeutet, dass Sie möglichst viele Workflows, Automatismen oder repetitive Tasks einfach hier in Workflows verpacken können und somit sicherstellen können, dass Sie einerseits eine hohe Qualität in der Infrastruktur behalten, weil die Prozesse automatisiert ablaufen. Und auf der anderen Seite haben Sie jederzeit die Möglichkeit, hier auditierbar alle Änderungen der Infrastruktur mitzuverfolgen. Dazu kommt natürlich dann eine Effizienzsteigerung, weil Sie einfach dann die Möglichkeit haben, sich wirklich auf andere Bereiche konzentrieren zu können. Das heißt im Endeffekt wiederum die Möglichkeit, mehr in Richtung Innovation zu gehen und weniger in den klassischen Betrieb. Was vielleicht auch ein ganz ein nettes Thema ist, wenn man sich oft fragt, was könnte mein Orchestrator noch machen? Ich wollte noch anbringen, was ganz interessant sein kann, sind auch Systemverknüpfungen bzw. Schnittstellenthematiken, Cross-Plattform. In Wahrheit für uns heute auch, Sie haben schon gehört, wirklich auch in heterogenen Landschaften. Das heißt, wir sind heute nicht auf Windows-Server oder auf einen Exchange-Server beschränkt, dass Sie mit dem Orchestrator zum Beispiel auch unterschiedlichste Systeme miteinander koppeln können und das oft sogar ohne wirklich viel Codezeilen schreiben zu müssen. Und natürlich das Thema Wiederverwendbarkeit von Runbooks, zu dem kommen wir gleich. Vielleicht ganz kurz noch, wie funktioniert überhaupt der Orchestrator? Was sind da für Rollen überhaupt noch im Spiel? Sie sehen auf der einen Seite unten rechts den Runbook Designer, das heißt das Tool, mit dem Sie die Runbooks letztlich kreieren. Sie sehen darüber dann auf der rechten Seite den Management Server, der die Datenbank auch verwaltet, der das User Interface auch für den Runbook Designer zur Verfügung stellt. Und auf der linken Seite sehen Sie das Webservice vom Orchestrator, auch die Webkonsole, werden wir uns auch dann sofort gleich live ansehen. Und dann ganz wichtig, oben die eigentlichen Runbook-Server. Das heißt, Sie können dann beliebig viele Runbook-Server in Ihrer Infrastruktur aufstellen, die dann am Ende des Tages das jeweilige Runbook, die Runbooks ausführen. Ich würde sagen, ich habe schon bereits genug gesprochen, darf Super. Das Wort an dich übergeben und wir starten mit der ersten Demo.
Danke, Udo.
Das ist nicht die optimale. Passt.
Okay. Gut, was haben wir vorbereitet als Live-Demo? Ich möchte Ihnen einmal zeigen kurz Orchestrator, die Konsole, den Runbook Designer, den haben Sie vielleicht heute schon gesehen. Wir haben uns ein paar Punkte rausgepickt, die uns wichtig sind, die Sie auch bei den nächsten Demos oder die uns ein bisschen begleiten. Wie kann man darauf zugreifen? Klassisch über Konsole oder auf dem Server selbst, ja, die haben wir hier geöffnet, bietet uns einen sehr guten Überblick einfach auch über die Stati. Das heißt, ich habe ja verschiedenste definierte Runbooks, da kommen wir später dann noch dazu im Runbook Designer, wo ich meine eigene Runbooks erstellen kann. Das heißt, eine Abfolge von Aktivitäten, die durchgeführt werden soll. Das werden wir Ihnen heute auch noch zeigen, live an der Provisionierung und Erstellung von einer virtuellen Maschine, wie das geht mit so einem Approval-Prozess und so weiter, über ein Self-Service-Portal. Das heißt, ich sehe da einen relativ guten Überblick, welche Runbooks habe. In dem Fall haben wir da zum Beispiel dieses CreateVM from Service Request. Das heißt, das werden wir auch später verwenden, um eine virtuelle Maschine zu beantragen und zu erstellen. Da sehe ich genau Überblick, welche Jobs sind da gelaufen, was spielt da mit, wann ist das fehlgeschlagen, wann ist es successful durchgeführt worden. Das heißt, ein klassisches Dashboarding, um zu sehen, wie schaut es aus mit meinen Runbooks. Des Weiteren, der Herr Urbancic hat es auch erwähnt, das heißt, ich habe auch dort den Überblick über die Runbook-Server, das heißt, sollte mehrere Runbook-Server im Einsatz haben, kann er ja dort einsehen und einen Status mir anschauen und natürlich kann er auch die Runbooks da starten und stoppen. Das heißt, auch das ist hier gegeben, sieht man auch, wenn ich ein Runbook auswähle, ich kann es kategorisieren und dann tauchen auch bei den Actions die Möglichkeiten auf, dass ich dort Runbooks starte oder stoppe. Ja. So. Relativ einfacher Überblick nur über die Konsole. Interessanter ist sicher, und dort, wo man das meiste an der Zeit verbringt, ist der Runbook Designer. Das heißt, mir einfach Runbooks zu designen. Ich glaube, Sie haben heute schon ein paar gesehen, wie einfach das ist mit Drag and Drop. Wir haben uns für die spätere Demo auch einen ganz einfachen Workflow definiert mit Activities, um einfach eine virtuelle Maschine zu kreieren. Was wichtig ist, auch hier, ich sehe genau eine Log-History bzw. ein Log, wenn ein Runbook aktuell läuft. Das werden wir auch später sehen, wenn wir die virtuelle Maschine beantragen, wenn wir da sehen, was für Aktivitäten eigentlich im Hintergrund loslaufen. Interessant ist, ich kann mir da auch anschauen, was für Inputs erwarte ich mir. Was kommt rein und was, jede Aktivität hat einen Input und einen Output. Der Output kann weiterverwendet werden für andere Aktivitäten, das heißt, das ist wie ein Datenfluss. Ja. Da zum Beispiel ist es relativ einfach, plakativ, ich habe eine ID, die automatisch generiert wird und ich habe einen VM-Namen für die virtuelle Maschine, das werden wir später im Self-Service-Portal sehen, wie das ausschauen wird. Also relativ einfach, das geht bis so weit, dass ich auch PowerShell-Skripts einbinden kann und, wir haben es auch heute schon erwähnt, Third-Party-Produkte. Also Sie haben es, glaube ich, heute mit der NetApp gesehen. Wir haben es da auch zum Beispiel Azure-Dienste oder auch VMware vS4. Das heißt, dass ich wirklich sage, okay, ich möchte bestimmte Aktivitäten in einen Workflow mit einbauen, die halt Richtung Third-Party-Anbindung gehen und kann einfach die Integration-Packs und Aktivitäten auf der rechten Seite einfach per Drag-and-Drop da hinzufügen. Was auch interessant ist und wichtig ist, ist der Runbook-Tester. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich design mal Runbook, ich lasse das einmal durchlaufen. Wie schaut das aus? Das Runbook wird quasi ausgecheckt. Ja. Ich arbeite das und kann das bearbeiten bzw. testen und das anschauen. Wie schaut das aus? Ich hoffe, es funktioniert auch. Dann spielt ja nichts anderes durch als quasi die einzelnen Instanzen. Ich kann da einfach durchgehen und kann mir anschauen, okay, was für Abfrage würde kommen. Das heißt, ich sehe da klassisch, okay, da kommt die diese Initialabfrage von Name und ID, die wir zuvor gesehen haben. Und ich kann das eigentlich durchspielen, indem ich auch hier dann die Daten eintragen würde. Und dann sehe ich genau, läuft das Runbook oder läuft das nicht. Ja. So, das ist das zum Runbook-Designer. Wir machen das Undo-Checkout, ja, weil das sollte dann auch später nochmal funktionieren. Das heißt, ich kann das dann einchecken und dann wird er auch aktiv werden.
Vielleicht auch zum Thema Wiederverwendbarkeit. Was das Riesenthema ist, Sie können diese Runbooks jetzt einerseits nur für den Administrationsgebrauch on-demand kreieren. Das heißt, der Administrator hat dann zum Beispiel die Webkonsole, die wir gerade vorher gesehen haben, und kann da einfach on-demand, wenn er es benötigt, Runbooks ausführen. Als Beispiel, wenn wir einfach Wartungsarbeiten in unregelmäßigen Zyklen ausführen müssen, wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass man da ein Runbook designt, das einfach dann diesen Prozess automatisiert ausführt. Wiederverwertbarkeit oder Wiederverwendbarkeit deswegen, weil die zweite Variante die ist, dass ich das Runbook über Web-Schnittstellen, über REST-APIs auch programmatisch, wenn ich Eigenentwicklungen treibe, auch ansteuern kann. Das heißt, ich könnte trotzdem einen Orchestrator verwenden für zentrale Runbooks, aber ich nutze die Intelligenz dann in meinen Applikationen und rufe einfach über diese Web-Schnittstellen ein Runbook auf. Und die dritte Variante wäre
über Connector mit Service Manager. Auch das werden wir Ihnen zeigen. Ja, das war so unser wichtiger Punkt, dass Sie sehen, okay, das Zusammenspiel von den System Center Produkten. Ich kann auch einen Connector zwischen Service Manager und Orchestrator bauen, der mir einfach auch Objekte und die Runbooks übernimmt und so dann auch dort weiterverarbeitet werden können. Und das werden wir uns dann später anschauen.
Kannst du umschalten?
Freilich. Also Sie sehen ganz plakativ, wir wollen Ihnen da keine extremen Details zeigen. Ich glaube, das ist bis zu zwei.
Bist du auf zwei, oder? Schalte mal. Vier, glaube ich.
Vier.
Und das ist dann genau das Thema der Service Manager. Der Service Manager ist jetzt ein Produkt der System Center Familie, der sozusagen on top drauf sitzt und jetzt Ihnen einige sehr, sehr detaillierte und schöne Möglichkeiten liefert. Erstmals ist der Service Manager nicht nur ein klassisches Ticket-Tool, sondern es ist ein IT-Service-Management-Tool, ein Werkzeug, das Ihnen out of the box, wenn Sie es frisch installieren, Best-Practice-Überlegungen aus dem ITIL-Framework bzw. unseren MOF, Microsoft Operations Framework, liefert, aber natürlich vollkommen anpassbar ist auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihre Wünsche. Das heißt, wir haben genau Themen wie Change-Management, Incident-Management, Problem-Management und dergleichen mehr drinnen. Und wir haben hier genau die Self-Service-Komponente auch inkludiert. Das heißt, wir haben mit dem Service Manager das Portal, das wir da in Kürze auch sehen werden, über welches sich dann der User wirklich einen Service-Request definieren kann und teils automatisiert, komplett manuell oder vollautomatisiert dann ein Service bereitgestellt bekommt. Das Schöne daran ist auch, dass wir im System Center Service Manager ein Data Warehouse integriert haben. Das heißt, sie haben eine eigene Datenbank, die zentrale Data Warehouse, das zentrale Business Intelligence Zentrum darstellt des System Centers, wo sämtliche Informationen auch aller anderen Systeme über die Konnektoren, die direkt drunter stehen, bekommen können, in der sie eben auch eine CMDB, eine Configuration Management Database, vorfinden, die eben genau aus diesen Konnektoren heraus, wir werden es dann gleich auch live sehen, Ihnen automatisiert Ihre CMDB einmal zu einem sehr, sehr guten Teil befüllen können, wenn Sie die anderen Produkte bereits im Einsatz haben. Sollten Sie mit dem Service Manager auf einer grünen Wiese starten und keine anderen Produkte haben, müssten Sie die Configuration Items entweder händisch einpflegen oder zum Beispiel automatisiert über Orchestrator Sie selber Runbooks schreiben oder zum Beispiel auch CSV-Imports oder dergleichen mehr durchführen. Ein wichtiges Thema ist auch noch das Thema Asset Management. Das heißt, der Service Manager ist unsere Komponente auch für Ihr Asset Management. Wie funktioniert das? Wir haben eben durch diese Konnektoren, wie wir gleich sehen werden, sehr, sehr viele Asset-Informationen, die jetzt einmal systematisch auslesbar sind, automatisch in Ihrer CMDB drinnen verfügbar. Und wir haben mit dem Service Manager ein Subset, ein Grundset an Asset-Management-Möglichkeiten für Sie bereitgestellt, die Sie dann einerseits natürlich direkt nutzen können oder auf Ihre Wünsche auch gerne adaptieren können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Themen haben wie die Abschreibdauer eines Produkts bzw. die Laufzeit, wann wurde das Gerät beschafft, wenn Sie irgendwelche Lizenzverträge dahinterlegen müssen in Hardcopy und dergleichen mehr, dann können Sie einzelne Felder adaptieren natürlich mit der Authoring-Konsole des Service Managers, oder wenn das Ganze dann einen gewissen Grad überschreitet, dann macht es auch durchaus Sinn, sich hier auf den Drittmarkt zu begeben und Produkte des Drittmarkts zu erwerben, die dann bereits eine sehr, sehr große Anzahl an möglichen Adaptierungen, Prozessen, Automatisierungen mit reinbringen.
Da kommen dann eh wir als Partner im Spiel, das heißt auch wir haben Drittprodukte, die einfach auf Service Manager aufsetzen, um Asset Management halt nun zu verfeinern. Wir haben gerade ein Kundenprojekt realisiert, wo auch der Kunde gesagt hat, okay, alles um den Mitarbeiter soll eigentlich dort gepflegt werden, von Dienstvertrag bis zum Auto, Handy, Schlüssel, also wirklich eine Asset-Datenbank zu haben. Geht es auch hin bis zum Prozess Mitarbeiter-Eintritt, Austritt, auch EDV-technisch abgebildet, das heißt User-Anlage, Exchange-Anlage und so weiter. Also das kann man dann sehr schön verknüpfen und da geht es auch sehr stark halt in ein größeres Asset-Management übers Unternehmen hinweg. Das heißt, da bin ich nicht nur bei IT-Themen, sondern oft auch in den Fachabteilungen, Einkauf, wo auch immer.
Perfekt. Und ich würde sagen, Christian, gehen wir wieder in Medias Res, schauen wir uns gleich direkt das Thema mal live an.
Genau, dann schauen wir, dass das wieder kommt. Das dauert immer ein bisschen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist einfach einmal die Service-Manager-Konsole. Ist eine klassische Konsole, so wie wir sie kennen. Rausgepickt im links einmal den Admin-Baum. In der Administration sind diese Konnektoren. Wir haben da welche gepflegt, zum Beispiel Richtung Active Directory. Ja. Connector Richtung Active Directory heißt, dass man einfach alle Benutzer, die im Active Directory angelegt sind, einfach hier als Items importiert, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Ja. Ich bringe das Beispiel immer sehr gerne, eventuell als Service-Desk-Lösung. Ja. Und ich sage, es gibt ein Benutzer-Ticket auf, ja, dann soll automatisch dort der Benutzer erkannt werden und ich kann das weiterarbeiten. Oder ein PC. Das heißt, es kann ja auch einen Connector Richtung System Center Config Manager geben und die liest mir dort oder liefert mir die Informationen von den ganzen gemanagten PCs. Wo finde ich das? Zum Beispiel in den Configuration Items, wo ich dann genau sehe, aufgelistet bei den Users als Beispiel, da tauchen dann in unserem Fall von unseren Unternehmen alle Mitarbeiter auf mit einem AD-Account. Ja. Oder bei Computers, All Windows Computers, alle die über STCM verwaltet werden zum Beispiel. Ja. Also da sieht man auch wirklich diesen engen Zusammenhang und das gleiche habe ich natürlich auch mit einem Orchestrator, das habe ich mit einem Operations Manager, um einfach die Daten für ein CMDB rauszubekommen. Ja.
Vielleicht auch ganz kurz da, also diese Konnektoren helfen mir jetzt wirklich dann die Daten meiner anderen Systems in der Produkte oder auch von zum Beispiel dem Active Directory automatisch zu integrieren. Das können auch durchaus bidirektionale Konnektoren sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Operations Manager denken, den du gerade angesprochen hast, Christian, dann ist es hier zum Beispiel möglich, dass wenn Ihnen der Operations Manager eigentlich einen Alert liefert, weil ein Service beispielsweise nicht mehr verfügbar ist, dann kann ich durch den Connector das so steuern, dass automatisch zum Beispiel ein Incident geöffnet wird. Und das Ganze geht auch dann wieder so weit, dass wenn der Incident geschlossen wird, am Service Manager, weil das Problem behoben ist, wird er auch automatisch im anderen System wieder geschlossen. Beziehungsweise wenn der Operations Manager das monitort und das System bekommt von alleine wieder einen stabilen Zustand, weil zum Beispiel durch einen Stromausfall irgendwelche Services nicht verfügbar waren, dann würde er zum Beispiel auch automatisch, wäre es möglich, dass das Ticket wieder geschlossen wird, aber trotzdem für Sie dokumentiert natürlich zur Verfügung steht.
Genau. Was wir auch sehen ist, zuvor, wir haben die RAMBooks gesehen, die im Orchestrator, die wir designt haben im RAMBook Designer, die tauchen auch jetzt über den Connector im Service Manager auf. Das heißt, wir sehen auch diese Create VM, den Eintrag, den wir auch dann später verwenden werden, um einfach das RAMBook laufen zu lassen, jetzt dann in der Live-Demo über ein Self-Service-Portal. Self-Service-Portal bedeutet, das werden Sie dann sehen, Sie können einfach, das ist ein Klassiker eigentlich, um eventuell Fachabteilungen oder Bereiche darauf zuzugreifen zu lassen, um die einfach bestimmte Requests absetzen. Ja, wir werden das dann simulieren oder durchspielen, indem jemand eine virtuelle Maschine anfordert und diese Anforderungen und Services, die kann ich auch hier im Service-Katalog einfach definieren. Die Requests beziehungsweise auch die Offerings, welche ich dann anbieten möchte. Und sollte es, und das kann ja auch passieren in einem RAMBook, dass ich sage, okay, es wird was beantragt und dann muss ein manueller Approval passieren. Das heißt, es muss jemand sagen, yes, du bekommst jetzt die virtuelle Maschine oder du bekommst die Mailbox oder den Space. Dann gibt es bestimmte Work-Items, mit denen ich einfach arbeiten muss und wo ich einfach sage, okay, das Work-Item taucht auf nach einer Beantragung. Das werden wir dann auch sehen. Und der Administrator oder ein Berechtigter macht einfach einen Approval oder einen Reject. Und das werden wir uns jetzt anschauen, auch über die Self-Service-Konsole. Das heißt, so schaut das Self-Service-Portal vom Service-Manager aus. Das heißt, wir bieten die Services, Cloud-Services, Private und Public Cloud an und Directory-Services. Und in unserem Fall, in den Private Cloud Infrastructure Services, haben wir dann die Liste von möglichen Requests, die der Berechtigte, der auf das Portal zugreift, aufgrund von Berechtigungen sieht er bestimmte Requests, kann er dann einen Request absetzen. Und wir werden in dem Fall ganz einfach den Request für eine neue Hyper-V-virtuelle Maschine absetzen. Denken Sie mal dran, im Hintergrund ist dieses RAM-Book. Ja. Ich gehe auf GoToRequest, ja, der fragt mich diesen VM-Namen, den wir zuvor schon gesehen haben, den wir eintragen müssen. Gehen wir davon aus, dass ich zum Beispiel in der Softwareentwicklungsabteilung arbeite und ich sage, okay, ich brauche einfach eine Demo-Maschine und das war's. Das heißt, der sagt einfach, okay, ich beantrage jetzt einmal die Maschine. Sie werden sich jetzt fragen, okay, warum keine Gigabyte RAM, Speicherplatz und so weiter. Das ist alles im RAM-Book hinterlegt mit Templates. Ja. Das heißt, sobald über diesen Request eine virtuelle Maschine beantragt wird, wird einmal ein bestimmtes Standard-Template verwendet und das wird auch provisioniert. Das heißt, der Benutzer schickt dann Submit und es wandert quasi ein Request Richtung Service Manager. Was ich Ihnen da noch zeigen möchte, es ist auch transparent für den Benutzer, wie ist eigentlich der Status von dem Request. Ja. Das heißt, er kann es jederzeit nachverfolgen, welcher Step steht wo. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wird jetzt noch nichts drinnen stehen, weil er einfach anfängt, dann im Hintergrund zu arbeiten. Das heißt, das ist jetzt noch leer. Jetzt schauen wir mal am Service Manager. Wir hoffen natürlich, weil es live ist, ja, das darf man nie vergessen, dass das auch dann wirklich hundertprozentig funktioniert.
Vielleicht ja ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, wir haben jetzt hier in diesem Beispiel nur den Namen der virtuellen Maschine eintragen können. Natürlich kann man das komplett anpassen, wenn Sie sagen, Sie möchten aber hier jetzt, weil Sie es sehr einfach halten möchten für Ihre Unternehmung, dann sehr wohl noch CPU oder RAM zur Auswahl geben oder sonstige Parameter, können Sie das natürlich sehr, sehr gerne hier individuell anpassen und genau an Ihre Bedürfnisse adaptieren.
Genau, jetzt mache ich da, ich möchte da nochmal aktualisieren, dass Sie sehen, dass der Task in Progress ist. Genau, der schreibt in Progress, das ist der RA1052, wenn wir uns jetzt das am Service Manager anschauen. Habe ich da in Progress Activities den RA1052, der jetzt für auf einen Approve wartet. Ja. Das heißt, der Administrator schaut sich das an und sagt, okay, die Softwareabteilung, das ist für mich okay, ich approve das. Gibt natürlich noch Begründungen. Geht okay, das ist der Klassiker.
Ist ja prinzipiell sehr aussagekräftig.
Ja, nein, es ist auch für die Nachvollziehbarkeit der Wahnsinn. Ja.
Super,
super. Und dann läuft das RAM-Book los, ja. Das ist ein Approval-Prozess.
Vielleicht ganz wichtig, wenn ich einfach da gleich reinreden darf. Freilich. Hier haben Sie jetzt gesehen, wenn Sie nochmal, gehst du nochmal Druck auf die Webkonsole, bitte. Wir haben hier jetzt einen sehr simplifizierten, zweistufigen Prozess. Bei den Request Activities sehen Sie jetzt, dass erstmalig eine Proof passieren muss. Das, wenn wir sie refreshen, wird dann gleich nicht in Progress, sondern dass es erledigt ist. Und dann danach das eigentliche RB, also in dem Fall steht für Runbook, der dann über den Orchestrator in den Virtual Machine Manager eingreift und dort die virtuelle Maschine provisioniert. Das Schöne daran ist jetzt, Sie sehen es auch schon, completed und jetzt ist der zweite Schritt in Progress. Der End-User hat jederzeit die Transparenz, wo stehe ich gerade. So wie es eigentlich auch gefordert ist aus einem Service Management heraus. Was hier jetzt ganz ein wichtiges Thema ist, ist, dass hier diese Approve Activity ein manueller Prozess ist, den eben jetzt du in der Konsole hinterlegt hast. Das kann man natürlich genauso zum Beispiel über E-Mails lösen, über einen gewissen erlauchten Kreis an Benutzern, aus einem Active Directory heraus oder sonst irgendwo, die dann diesen Approve machen können. Beispielsweise ein Abteilungsleiter, ein Verantwortlicher für einen Servicebereich, was auch immer Sie möchten. Sie haben hier sehr viele Möglichkeiten, auch mehrstufige Approvals zu machen, hier ein Quorum zu definieren, dass ab einer gewissen Anzahl an Benutzern dann die Freigabe folgt und dergleichen mehr. Da können Sie sehr, sehr individuell auf Ihre Anforderungen eingehen und ein Modell finden, das auch für Sie passen wird.
Ja. Was man jetzt sieht, sehr schön im RAM-Book Designer, dass auch das RAM-Book läuft, ja, das ist im Log zu sehen. Das heißt, der hat die Daten initialisiert und beginnt jetzt einfach das VM-Template zu kreieren und ist entweder jetzt fertig oder er ist abgebrochen. Schauen wir. Vielleicht auch vor der Log-History, ich sehe genau, Log-History, es kann auch sein, er ist mit einem Warning abgeschmiert, klassisch. Ja. Und ich habe auch, was vielleicht auch wichtig ist, eine Audit-History. Ja. Das heißt, ich sehe auch, welcher Administrator hat was geändert und nachvollziehbar. Das heißt, was war der alte Wert, was ist der neue Wert? Müsste man sich anschauen, warum es abgebrochen hat, aber was wäre passiert, ja, dass sie einfach dann im Virtual Machine Manager, auch bei den virtuellen Maschinen, würde dann im Lab da einfach die Maschine auftauchen. Ja. Das heißt, man sieht dann, das RAM-Book läuft und parallel läuft auch im Virtual Machine Manager die Erstellung von der Maschine und das hätte dann 5 bis 10 Minuten gedauert, bis die Maschine halt provisioniert ist.
Könnte sein, dass die Cloud-Ressourcen schon voll sind.
Das kann sein, ja. Der Pool auch von den Disk einfach voll ist aktuell. Ja.
Was das Ganze demonstrieren soll, ist die Tatsache, dass Sie ist die Tatsache, dass Sie im Endeffekt Service Offerings Ihren Benutzerkreis, Ihren Kundenkreis zur Verfügung stellen können, die dann semi- oder vollautomatisch in Ihre Infrastruktur eingreifen und Ihnen gewisse Themen provisionieren. Das heißt, Sie haben nicht mehr die Notwendigkeit, hier manuelle Tätigkeiten zu verrichten, Human Error auszuschließen und in Wahrheit effektiver zu arbeiten. Das Ganze, was wir jetzt gezeigt haben, war eine sehr, sehr simple Angelegenheit. Das heißt, Sie haben im Endeffekt ein einziges Offering hier jetzt gesehen, das im Endeffekt nur daraus besteht, einen Namen einzugeben und danach ein Runbook zu starten, der dann sehr simpel im Virtual Machine Manager eine Maschine anlegt. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, das reicht für mich, dann ist das ein sehr einfacher Schritt, den Sie gehen können, dass das Ding so anpassbar wird, wie Sie das gerne hätten. Wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, dann müssten Sie recht viel customizen. Das heißt, Sie müssten Ihren Service Manager anpassen, müssten hier neue Runbooks designen, müssten die entsprechend importieren durch Konnektoren, müssten Service-Templates bauen, müssten hier einiges vollziehen, dass das Ganze dann zum Beispiel in Richtung Infrastructure as a Service geht, also IaaS. Die Microsoft hat sich das zu Herzen genommen und gesagt, okay, wir begleiten ja einige Kunden sehr erfolgreich, die eine Private Cloud bereits betreiben und IaaS, also Infrastructure as a Service, wirklich auch nutzen und das mit der System Center Suite auch nutzen. Und aus diesen Best-Practice-Überlegungen heraus hat die Microsoft einen Solution Accelerator erstellt. Das ist das Cloud Services Process Pack. Und dieses ist ganz salopp gesagt Infrastructure as a Service leicht gemacht. Der Vorteil ist, Sie können das importieren. Sie bekommen da fertige Runbooks, Sie bekommen fertige Templates und fertige Service Requests für Ihren Service Manager und automatisch auch dann, wenn wir gleich sehen, durch eine Konfiguration eine sehr leichte Verknüpfung der Systeme und erhalten somit out of the box ein vollwertiges Private Cloud Management System, wo Sie wirklich mit Tenants, kommen gleich dazu, also mit eigenen Kundenkreisen oder Kundengruppen arbeiten können und hier entsprechend Kapazitäten bereitstellen können, die dann der Verantwortliche selbst managen kann. Das heißt, Sie geben eigentlich hier einen Bereich frei, wo man dann beliebig viele oder je nachdem, wie Sie das möchten, Ressourcen bereitstellen kann. Das Ganze ist deswegen sehr interessant, weil es gut getestet und voll unterstützt wird seitens Microsoft, weil wir hier, wie schon gesagt, mit sehr vielen von sehr vielen Implementierungen, die wir leisten bei Kunden, einfach gelernt haben und ihnen das in dem Fall kostenlos zur Verfügung stellen. Man sieht auch damit schön, dass wirklich ein sehr, sehr tiefgreifendes Customizing möglich ist. Sie werden nämlich gleich sehen, was alles sich nämlich ändert im Service Manager, was alles dazukommt und was alles möglich ist. Und wir unterstützen mit dem Pack sämtliche Prozesse, die Sie jetzt für eine Private Cloud Lösung, für eine Bereitstellung von Private Cloud Infrastrukturen benötigen. Implementiert sind einerseits Register, Update und Cancel Tenant. Das heißt, der Tenant ist dann ein Bereich, der sich selbst dann in einem gewissen Bereich Maschinen zum Beispiel provisionieren kann oder halt Workloads provisionieren kann, auch Services. Das zweite, was Sie haben, ist Subscribe, Update und Cancel Cloud Resource Subscription. Die Cloud Resource Subscription ist eben dann genau der Bereich, der für einen so einen Tenant zur Verfügung steht, indem Sie zum Beispiel jetzt ein CPU-RAM-Netzwerke definieren und hier dann ein automatisches Provisioning ermöglichen Richtung Tenant. Und wir haben Update und Request Virtual Machine. Das heißt, wenn Sie diesen Schritt dann auch gemacht haben als Benutzer dieses Private Cloud Systems, können Sie sich dann im Service Manager eine Virtual Machine requesten oder auch updaten. Und das Ganze ist wirklich End-to-End gedacht, weil man könnte sagen, na gut, da gibt es jetzt Request und Update Virtual Machine, wo ist dann Decommission oder Delete Virtual Machine? Das ist automatisch implementiert. Wenn Sie eine Virtual Machine hier requesten, dann haben Sie als eines der Pflichtfelder ein Decommissioning Date. Das heißt, Sie müssen beim Beantragen Ihrer virtuellen Maschine hinterlegen, wann denn die Maschine aus dem Betrieb gehen soll. Ist oft der spannende Ansatz, wenn man heute einfach virtuelle Maschinen provisioniert und sagt, die laufen eigentlich die nächsten 100 Jahre. Das ist ja automatisch hinterlegt und erzeugt zum Beispiel dann zu dem Decommissioning-Zeitpunkt einen automatischen Service Request im Service Manager, der dann die Maschine herunterfährt und die VHDs und die Konfiguration in die VMM Library legt und einfach dort sozusagen vorhält, wenn Sie es nochmal brauchen würden. Und das Ganze dann, und das ist auch ein Thema, das wir noch kurz Ihnen auch zeigen möchten, nachher Request as Service. Das heißt, im Virtual Machine Manager können Sie heute nicht nur virtuelle Maschinen und Clouds und Hosts verwalten. Sie verwalten auch, wenn Sie das möchten, Service-Templates. Das heißt, nicht eine virtuelle Maschine, sondern einen ganzen Verbund an virtuellen Maschinen, die für Sie ein gewisses Service darstellen. Wie zum Beispiel ein Ticketsystem von irgendeiner Veranstaltung, wo Sie zum Beispiel irgendwelche Tickets einlösen können. Oder ein System, das Sie vielleicht für irgendeine Veranstaltung brauchen, on demand, wo Sie zum Beispiel Marketing-Aktivitäten drüber ziehen und dergleichen mehr. Aber ich würde sagen, schaut mal um und schauen wir uns das mal ganz kurz an.
Genau. Was wollen wir Ihnen zeigen? Wir wollen Ihnen einmal zeigen, wie man so ein Tenant anlegt, das heißt quasi so einen Kunden, und wie man eine Cloud-Ressource subscribt. Ja. Das heißt diesen Rahmen, wie man den gemeinsam anlegt, wo man dann die Möglichkeit hat, einfach die virtuellen Maschinen zuzuweisen.
Das heißt, die, was wir jetzt hier sehen, diese ganzen Requests kommen aus diesem Process Pack?
Genau, danke, die kommen aus dem Process Pack. Das heißt, die werden im Service Manager importiert und werden dann über das Portal auch zur Verfügung gestellt. Es kommen auch, wie der Orange schon gesagt hat, eigene RAMbooks dazu, ja, die dann eigentlich im Hintergrund ablaufen und die Prozesse machen. Genau. Machen wir dann einen Request. Einen Tenant-Namen, sagen wir Demo-User. Ein Code. Was interessant ist und auch nicht, und wichtig ist, dass ich auch Kostenstellen hinterlegen kann. Ja. Das heißt, ich kann auch über einen Service Manager in der Administration, ich zeige Ihnen das dann auch, Kostenstellen definieren. Einfach sage, okay, die Ressourcen, die da zugewiesen oder verwendet werden, die werden auch mit einem bestimmten Satz dahinter verrechnet und gehen auf eine Kostenstelle. Da wählen wir jetzt eine aus, zum Beispiel meine in der Firma. Mal Next. Dann machen wir die E-Mail-Adresse, die der Tendent hat. Tendent in dem Fall Kunde. Und dann nehmen wir auch noch den Account, die darauf berechtigt sind. Und dann erstelle ich das. Das ist ja eigentlich.
Wie man zum Beispiel hier schon recht sehen, dass Sie jetzt hier bereits von einem Schritt mehr haben, als Sie das vielleicht für einen ganz, ganz klassischen Service-Request haben. Sie werden nachher noch sehen, das Ganze kann auch wesentlich mehr Schritte haben, je nachdem, was die Notwendigkeit ist. Da sehen wir schon ein Beispiel, dass das System sehr, sehr stark angepasst werden kann an Ihre Bedürfnisse.
Genau. Das heißt, ich habe dann im Service Manager in den Configuration Items meine Tendenz drinnen und auch die Kostenstellen. Ja. Das heißt, auch hier, die wir zuvor gesehen haben, kann ich auch die Kostenstellen pflegen, um dann einfach eine Zuordnung vom Kunden auf eine bestimmte Kostenstelle zu machen. Das heißt, jetzt habe ich einmal diesen Tendent angelegt und jetzt erstellen wir für ihn noch diese Hülle, die der Wojnczyk erwähnt hat, dieses Cloud Service, wo dann später einfach virtuelle Maschinen zugewiesen werden können in dem Fall. Das Portalname.
Vielleicht noch, während du da noch klickst, was wir eben auch sehen oder was wir kurz gesehen haben, was du vielleicht noch mal kurz dein Herz legen kannst, ist, dass jetzt nicht nur Service-Requests customized zur Verfügung gestellt werden, die dann eben am Self-Service-Portal hier automatisch aufschlagen, sondern was sie noch zusätzlich haben, ist eine sehr, sehr starke Einbindung im Service Manager, eben wo Sie dann genau hier diese Cloud-Services gesehen haben, die wir kurz uns angeschaut haben und im Endeffekt dann hier sehr, sehr viel Neues an Informationen im Service Manager reinbekommen. Genau. Und wie sich ist der User auch sogar schon?
Der User ist schon da, ja. Das heißt, wir sehen auch unseren 007, den Demo-User. Das heißt, ich weiß jetzt quasi 0030. Ja, ich weise dieser Cloud-Ressource den Kunden Demo-User zu, den wir zuvor angelegt haben. Dann sagt, okay, jetzt brauchen wir einen Subscription-Namen. Wie soll das Ding heißen? Sind wir kreativ. Wie viel Storage Maximum soll er verbrauchen? Ja, sagen wir 25 GB, wir sind ja bescheiden. Dann kommt auch die Frage, okay, wie viel maximaler RAM Memory wollen wir da haben? Sagen wir nehmen 8 GB. Wie viele virtuelle Maschinen sollen erlaubt sein, dort angelegt zu werden? Beziehungsweise wie viele CPUs weiß man dort so? Ja.
Das heißt, da definieren wir jetzt eigentlich eine Cloud. Da definieren wir jetzt genau die Ressourcen, die wir gerne hätten, in der wir uns dann bewegen möchten und eben genau entsprechend dieser Anforderungen virtuelle Maschinen provisionieren.
Genau. Dann sagen wir, okay, ich brauche einen Server 2012 Standard. Da können natürlich mehrere Templates vorgefertigt auftauchen.
Die kommen auch direkt aus dem Virtual Machine Manager, danke, durch den Connector, den wir gleich nachher nochmal, glaube ich, sehen werden.
Genau, die kommen aus dem Virtual Machine Manager, sehen wir dann bei den Service-Profilen. Ich sage, okay, kommt er ins Produktiv-LAN oder brauche ich einen Connex ins Lab? Sag Next. Dann hätte ich dort noch die Möglichkeit, Service-Templates auszuwählen, die wir dann uns später anschauen, die über ein VMM erstellt werden. Ich sage, okay, ich schmeiße den auch, also in die Demo-Lab-Umgebung kommen. Und wer ist quasi der, der den Request macht, soll er direkt einen Request auf den VMM absetzen oder über den Service-Manager. Dann brauchen wir einen berechtigten User.
Und das ist genau das Thema, was ich jetzt gemeint habe. Wir sind hier rechts bereits in einem sechsstufigen Prozess, weil wir einfach das mehr aufgegliedert bekommen, out of the box für den Benutzer. Und alles, was Sie hier sehen, ist out of the box mit dem Cloud Service Process Pack einmal dabei. Sie können natürlich alles entsprechend Ihren Wünschen anpassen.
Genau, dann mache ich einen Submit. Was passiert im Hintergrund? Es wandert wieder Activity Request. Also A, habe ich mir die Möglichkeit, es nachzuvollziehen, wie ist der Status? Und B, habe ich im Service Manager den Work Items, eben da manuelle Aktivität, dann die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, welche virtuelle Umgebung ist dafür verantwortlich oder zuständig, welche weise ich zu, die über einen Virtual Machine Manager kommt, auf welche virtuellen Maschinen gebe ich einfach die Ressourcen, die da angefordert sind, wo weise ich die dann zu. Und somit hat eigentlich der Kunde 0007 für die Demo-Umgebung, die er beantragt hat, dann eine Zuweisung auf eine physische Umgebung im Hintergrund.
Okay.
Bitte.
Genau. Also es gibt eben genau diese Review-Activity, wo dann der Administrator sagt, okay, passt, ich muss es jetzt prinzipiell mappen, also welche Cloud möchte ich ihm jetzt dann vom Virtual Machine Manager zur Verfügung stellen. Und da sehen Sie dann ganz genau, vorausgefüllt, 8 GB RAM, 6 Cores, so viel Storage, das können Sie sofort overriden und sagen, na, okay, als Administrator, wir haben halt nur 10 GB, ganz genau. Oder theoretisch auch mehr geben, aber das ist eher dann der... Ganz genau, genau, der Nutzer bekommt es wiederum im Serviceportal direkt transparent, was dann die Variablen, die Änderungen sind. Und man könnte auch sogar hier noch einen Kommentar hinterlegen, warum das so ist. Genau.
Dann habe ich den Update-Prozess quasi, dass ich das einfach dann auf die Anforderungen abstimme.
Und vielleicht an das wurde auch gedacht, wenn wir das gerade ansprechen, deswegen gibt es auch einen eigenen Request, der heißt Update. Das heißt, Sie bekommen vielleicht jetzt nur 10 GB Storage mit der Bemerkung, wir haben gerade nicht mehr in unserem Rechenzentrum zur Verfügung, um jetzt irgendein Beispiel zu fingieren. Und wenn dann später mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, könnte dann der Request dann einmal sagen, okay, ich möchte jetzt bitte meine Subscription erhöhen auf 25 GB und 837 Cores. Und wenn Sie das dann zur Verfügung haben, dann kann es der Administrator einfach wiederum updaten, sagen, ja passt, hackel drunter und das Ding hat einfach dann mehr Ressourcen. Genau. Danke für die Frage. Ja, wir wollen aufgrund der Zeitnot, müssen wir jetzt leider ein bisschen einiges kürzen, weil wir sind
oder Sie verzichten auf die Pause, wir können jetzt dann
oder flexibel. Da wollen wir auf alle Fälle schnell weiter tun. Für uns ein ganz wichtiges Thema noch, weil das etwas ist, wenn ich heute ein klassischer VMware-Administrator bin und sehr stark mit ESX umgehe, dann ist das vielleicht ein Thema, das durchaus neu und spannend sein könnte. Das ist so in einem klassischen VMware-Management jetzt so noch nicht kennen, was aber jetzt der Mehrwert ist eines Virtual Machine Managers. Und zwar die Service-Templates, die ich kurz vorher angesprochen habe. Ein Service-Template im Virtual Machine Manager ist jetzt eine Verheiratung, ist ein Konzept für mehrstufige Services. Das heißt, standardmäßig haben wir ja eine virtuelle Maschine im Virtual Machine Manager. Die besteht einerseits aus einer oder mehrere VHDs, also den Disken, besteht aus einem Hardware-Profil, also wie viel CPU, wie viel RAM und dergleichen mehr, und aus einem Betriebssystemprofil, indem Sie eben zum Beispiel Einstellungen machen können, wie was ist der Administrator, User, was hat der für ein Passwort, welche Domäne möchte das Ding joinen und dergleichen mehr. Das heißt, wenn die Maschine hochkommt, provisioniert wird vom Virtual Machine Manager, zum Beispiel auch auf einem ESX-Server, dann wird der automatisch Domain gejoint, wird der Name vergeben aufgrund dieses Profils. Und dieses Konzept jetzt weitergedacht in einem Service, in einem Service-Template, wir werden es dann kurz live nochmal sehen, hat jetzt die Aufgabe, mehrstufige, ein-, zwei-, dreistufige Systeme bereitzustellen, das heißt mehrere virtuelle Maschinen auf einmal mit verschiedenen Rollen, wo dann zum Beispiel Netzwerkbeziehungen untereinander bereits definiert werden. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben ein abgekapseltes Demosystem, das könnte ein Service-Template sein. Sie möchten ein Demo-Lab provisionieren und das besteht eben aus zum Beispiel einem Private WLAN, das eben nur für die virtuellen Maschinen zur Verfügung steht. Das können Sie hier fixfertig definieren. Das besteht vielleicht sogar aus Rollen und Features, die Sie direkt im Windows-Server aktivieren möchten. Das heißt, Sie haben zum Beispiel auf Ihren Windows-Server, die im Frontend sind, automatisch den Internet Information Server, sprich unseren Webserver, als Rolle aktiviert. Das können Sie gleich im Service-Template angeben, dass die D&D-Server automatisch Webserver sein sollen oder der gesamte Tier. Dahinter können Sie auch zum Beispiel automatisiert den SQL-Server als Beispiel konfigurieren. Sie haben dann außen Visual Studio hinaus, wer sich mit dem schon beschäftigt hat, dann die Möglichkeit, hier Web-Deployment-Packages zu hinterlegen. Das heißt, Sie können zum Beispiel Ihre fixfertige ASP.NET-Applikation oder sogar eine PHP-Applikation und dergleichen mehr automatisch auf diesen Service, auf diesen ersten Layer aufbringen. Sie haben weiter die Möglichkeit, und das ist auch etwas ganz Neues, mittels Server App V virtuelle Server oder applikationsvirtualisierte Services auf diesen Servern abzulegen. Um das Beispiel ein bisschen plastischer zu machen, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Windows-Server und darauf müssen Sie Apache verwenden. Und wenn Sie Apache verwenden möchten, dann können Sie Apache über unsere Applikationsvirtualisierungstechnologie einmal sequenzen und diesen dann sozusagen virtuell auf den Server aufbringen. Das heißt, Sie trennen dann komplett den Apache von Ihrem Betriebssystem und können auch jederzeit das Betriebssystem drunter wechseln, weil das eben die Applikationsvirtualisierung in einer Sandbox für Sie bereitstellt. Das ist wirklich eine sehr, sehr fortschrittliche Methode, wie ich eigentlich automatisierte Deployments machen kann. Das Ganze noch dann mit Data-Tier-Applications hinterlegbar. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein SQL-Server-Projekt machen, wo Sie Stored Procedures oder sonstiges in der Datenbank vorhalten müssen, dann können Sie auch die verpacken und automatisiert auf einen SQL-Server aufbringen. Und das Schöne ist, Sie hinterlegen auch bei dem Server-Template Scale-Out-Rules, wenn Sie das möchten. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, wenn eine gewisse Farmlast erreicht ist, wieder ein Zusammenspiel mit Operations Manager, mit der Überwachung, dann können automatisiert noch im jeweiligen Tier mehrere Server automatisch provisioniert werden.
Genau.
Durch Ihre Freigabe oder auch automatisiert.
So.
Und was ganz wichtig ist noch, und das ist wirklich eine ganz feine Sache, ist, dass bei einem Service-Template der Link zum originalen Template beibehalten wird. Was heißt das? Sie haben jetzt zum Beispiel für den Tier 1 ein Hardware-Profil definiert mit 8 GB RAM. Und Sie haben da vielleicht 15 Server provisioniert, um jetzt irgendwas zu sagen. Und wenn Sie jetzt draufkommen, dass Sie gerne aber hier statt 8 GB überall 12 GB RAM gern hätten, dann können Sie das einmal in Ihrem Template ändern und automatisiert wird der gesamte Tier auf 12 GB RAM erhöht. Auch hier definierbar, möchten Sie, dass die Server automatisch restarten, dass Sie irgendwie rollierend restarten, um die neue Konfiguration anzuziehen, oder verwenden Sie vom Hyper-V Dynamic Memory und somit hat der Server dann einfach mehr. Das ist dann frei definierbar.
Was man da vielleicht auch sagen muss, es gibt extrem, das spielt sich alles im Virtual Machine Manager ab, ja, von dem man es wird sprechen, es gibt da extrem super Konnektoren und Zusammenspiel auch mit zum Beispiel Storage-Herstellern. Ja. Wenn ich vielleicht bestimmte Funktionalitäten habe, wie wir heute ja gehört haben von einer NetApp, um da auch die Produkte miteinander sprechen zu lassen oder mit einem RAM-Book genau. Auch das einzubinden. Also das ist eigentlich alles möglich
genau.
In die Richtung. Ja.
Und das Schöne daran ist, dieses Service-Template können Sie auch dann im Zuge dieses Cloud-Service-Process-Packs, was wir gerade vorher vorgestellt haben im Service-Manager, automatisiert dann wiederum in Ihrer bereitgestellten Cloud Ihren Kunden, Ihren internen Kunden, Ihren externen Kunden zur Verfügung stellen.
Genau. Was wir Ihnen kurz zeigen wollen, weil wir, dass wir auf der Zeit bleiben, wo findet man die Profile und was kann man da eigentlich konfigurieren? Wir befinden uns jetzt im Virtual Machine Manager, dort in der Library, wo wir die verschiedensten Profile, Applikationen, Guest, Hardware konfigurieren können oder diese SQL-Server-Profile. Schauen wir uns das an, zum Beispiel das Profil für einen Server. Ist nichts anderes, als ich definiere, wie schaut eine Maschine bei mir standardmäßig, mit welchen Kapazitäten wird die ausgeliefert. Ja. Das heißt, da sehe ich, die kommt in das Netzwerk, die wird mit zwei Prozessoren mit 4 GB RAM. Also diese vordefinierten Profile kann ich da anlegen. Das gleiche kann ich auch machen für zum Beispiel Guest-Profile, also Guest-OS. In dem Fall sage ich, okay, ich habe ein Server 2012 Standard-Image. Und mit dem, wo schon das Admin-Passwort der Product-Key hinterlegt ist, mit denen arbeite ich dann quasi in diesen Service-Templates weiter, wo einfach mit den Profilen gearbeitet wird. Was ist dann so ein Service-Template? Stefan hat schon gesagt, zum Beispiel, wir haben es auch zuvor gesehen, diesen Service Request. Das heißt, ich könnte auch bei der Cloud sagen, okay, ich möchte ein bestimmtes Service Template vorgefertigt haben, einen Webserver mit einem SQL Server. Das kann ich mir da bauen. Service heißt XY, ja, und dahinter oder aus dem bestehend habe ich einfach zwei Tiers. Einer, der vielleicht ein Webserver ist, der aufgrund von dem Profil, von den Standardprofilen, gleich konfiguriert wird oder angelegt wird. Der zweite ist der SQL-Server. Und wenn ich das als gemeinsames Service mir provisionieren lasse, dann werden quasi die Maschinen, die zu diesem Service gehören, zur Verfügung gestellt. Ja. Ganz schlicht und einfach gesagt, man sieht, es ist auch wieder grafisch aufbereitet. Ich weise einfach hier dann den Maschinen die Profile zu. Das heißt, da ist noch nichts passiert, weil es neu ist. Ich kann einfach sagen, okay, aufgrund, dann muss ich es anschauen, da könnte dann einfach sagen, okay, diese Standardkonfiguration wird dann einfach aus den Hardware-Profilen übernommen und auf das Service-Template angewendet. Ja. Und dann kann ich das einfach provisionieren. Ganz kurz.
Okay. Wir wollten zwar ein bisschen Mehrheit zeigen, aber ich glaube, wir werden jetzt an dieser Stelle leider beenden müssen, aus Zeitnöten heraus. Vielleicht noch ganz kurz, ich möchte Ihnen wirklich nur eine Minute noch verwenden, Ihnen noch einen weiteren Solution Accelerator vorzustellen, den wir im System Center anbieten, der besonders dann für Sie sehr interessant ist, wenn Sie heute schon einen Configuration Manager im Einsatz haben und vielleicht das für den einen oder anderen bekannte Portal, den Application-Katalog im Einsatz haben, wo Sie ein Self-Service-Portal für Ihre Applikationen bereitstellen, wo User dann sozusagen hier automatisiert sich Software wie so einen klassischen App Store beziehen können. Und für alle die, die das Produkt im Einsatz haben, die wissen, dass dieser Application Catalog auch eine Möglichkeit hat, dass man im Hintergrund einen Approve macht. Der Approve ist aber nur möglich auf der Konsole des Configuration Managers, des Administrators. Wenn Sie jetzt aber sagen, das ist für mich nicht praktikabel, weil ich habe Fachabteilungen, ich habe Verantwortliche für Applikationen und dergleichen mehr, dann muss ich da irgendwo es schaffen, auch diese Gruppe als den Approver hinzubekommen und die möchte ich jetzt nicht unbedingt über eine Administrationskonsole des Configuration Managers treiben müssen. Deswegen gibt es für uns von uns diesen Application Approval Workflow, der jetzt im Endeffekt ganz kurz gesagt, eine Synchronisation der gesamten Application des Configuration Managers in den Service Manager einerseits für Sie bereitstellt, der dann, wenn im Application Catalog eine Applikation requested wird eines Users, automatisiert Ihnen im Service Manager einen Service Request öffnet, der dann von Ihnen komplett customisierbar, mit Runbooks hinterlegbar, genau das tut, was Sie in Ihrer Unternehmung brauchen. Das heißt im Endeffekt zum Beispiel eben einfach nur eine Approval Rule, ganz zum primitiv, ein Activity, wo der Abteilungsleiter zum Beispiel das freigeben muss, wenn es sich um kostenpflichtige Software handelt. Und dann auch eine Rückschleife bildet, das heißt, wenn dieser Service Request erfolgreich geschlossen wurde, dass der das automatisch in den Configuration Manager retour liefert und dann den Configuration Manager damit beauftragt, diese Applikation dann zu deployen.
Mit dem Vorteil, dass er es inventarisiert im Config Manager haben. Ja. Also ich weiß genau, wer hat was.
Wir haben jetzt nichts herzeigen. Müssen Sie uns bitte jetzt so glauben oder bitte auch selber anschauen. Das ist wirklich auch ein weiterer kostenloser Solution Accelerator. Für uns noch die letzte ein, zwei Minuten und dann haben wir wirklich nur zwei Minuten überzogen und viel eingeholt, ist das Thema Hybrid Cloud Automation. Hybrid Cloud für uns ganz wichtig, ist jetzt ein Schlagwort, das wir nicht nur als Lippenbekenntnis sehen, sondern wirklich unsere zentrale Philosophie der Microsoft darstellt. Und zwar, dass wir Sie als Kunden nicht dazu zwingen, sämtliche Workloads in den Rechenzentren zu betreiben oder in einer Public Cloud Umgebung zu betreiben. Für uns gibt es kein Oder, sondern immer nur ein Und. Das heißt, da geht es jetzt ganz im Speziellen um den Application, um den App Controller, wo Sie einerseits Ihre Private Cloud verwalten können, über den Virtual Machine Manager, dann zum Beispiel auch auf Hyper-V, auf VMware, ESX-Maschinen und auf Xen-Server von der Citrix Ihre Workloads betreiben können und zentral verwalten können. Dazu gibt es dann vielleicht einen Service-Provider, einen Drittprovider, der eine API von uns implementieren muss, dass Sie dann, wenn Sie dort Maschinen betreiben, auch diese Maschinen in einem zentralen Interface komplett verwalten können und auch unser Public-Cloud-Bereich mit Windows Azure, wo Sie dann Infrastructure as a Service nutzen können, on demand, bei Bedarf im Endeffekt die Möglichkeit haben, CapEx zu reduzieren, Richtung OpEx zu gehen und hier zum Beispiel für Testszenarien, für Demoszwecke, für Spitzen, die sie vielleicht in ihren Prozessen im Unternehmen haben, einfach kurzfristig auch, wenn sie das möchten, Ressourcen zumieten können, aber die zentral verwalten können mit dem System Center. Und deswegen ist es bei uns deswegen so wichtig, weil das vor kurzem, gestern. ins General Availability gegangen ist, ins GA. Das heißt, Infrastructure as a Service in Windows Azure ist jetzt vollstens supported und für ihre Produktionsumgebung auch bereit.
Genau, die letzte Konsole, die wir Ihnen noch zeigen, dieser App-Controller, das ist die zentrale Schnittstelle, die eigentlich den Dirigentenstab schwingt und sagt, okay, ich manage zum Beispiel ein Windows Azure und meine Hyper-V-Hosts bei mir im Unternehmen, beides eigentlich transparent. Das ist der App-Controller, wir sehen es hier, wir als Firma haben auch Teile im Azure liegen, das heißt, wir betreiben auch Systeme, klassisch Test-Dev-Systeme bei der Microsoft in der Azure Cloud und haben aber natürlich auch unsere virtuellen Maschinen, unsere Hosts bei uns im Unternehmen und mit dem App-Controller steuern wir beide Clouds. Ja. Der Connect Richtung Azure ist eigentlich relativ einfach, ist nichts anderes als eine VPN-Verbindung zu Microsoft mit Zertifikat und geschützt und verschlüsselt. Der Schlüssel liegt bei Ihnen. All das konfigurieren Sie hier im App-Controller und ab dann sehen Sie eigentlich beide virtuellen Welten und Sie können auch jetzt die Maschinen zwischen den Welten hin und her verschieben, Netzwerke hin und her verschieben, ohne dass Sie einen Impact haben. Das ist eigentlich auch vorgestern oder gestern announced worden. Und ich glaube, mit dem coolen Feature war es von meiner Seite, von den Demos, wie gesagt, klein, aber fein. Und du brauchst nochmal deine Folie.
Genau, ich habe die wichtigste Folie am Schluss.
Gewinnspiel, oder?
Na, noch spannender. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, ja.
Dankeschön.